Lass uns beten, wenn wir beginnen. Wer möchte, kann dazu aufstehen, bitte. Beten wir. Guter Vater im Himmel, danke für heute, für all das Gute, was wir von dir bekommen. Danke, dass du uns jeden Tag führst, Leben schenkst, so viel Gutes erfahren lässt. Herr, bitte, lass uns einfach offen sein für das, was du sagen willst jetzt. Öffne unsere Herzen für dich, Herr. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Wir haben in den letzten Sonntagen den Weg von Jesus betrachtet. Der Weg, der seinen Höhepunkt findet am Kreuz. Das ist meines Erachtens auch der Höhepunkt der Geschichte überhaupt. Wie Gottes Sohn gestorben und dann auferstanden ist. Wir haben uns letzte Woche mit dem Verhör beschäftigt, wo Pilatus und Herodes und auch die jüdischen Priester alle sich mit Jesus auseinandersetzen mussten. Und da wurde das Urteil gefällt, nicht weil er schuldig war, sondern weil verschiedene Leute ihr Beweggründe hatten und auch weil Gott es geplant hat. Heute kommt es dann auch zu der Hinrichtung. In dieser Abschnitt für heute gibt es so viel, auf die man eingehen konnte. Ich will aber mich auf ein paar Dinge beschränken, die mich wirklich beim Lesen ein bisschen aufgefallen sind. Was mich so ein bisschen packte, war einfach der Umgang von Jesus mit Menschen, während er noch auf dem Weg zu seiner Hinrichtung war oder auch hingerichtet wurde. Trotz seiner eigenen Schmerzen, seiner eigenen Last, sprach er mit Menschen, ging er auf Menschen ein. Die erste Bewegung findet in Lukas 23, die Verse 27 bis 31 statt. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich sind die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht haben und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab, unter den Hügeln, begrabt uns, denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird denn erst mit dem dürren Holz geschehen? Steht hier, eine große Menschenmenge folgte Jesus. Es ist interessant, wie Lukas eben dieses Wort Menge oder so benutzt in dieser letzten Woche. Manche Übersetzungen sagen Volksmenge, Menschenmenge, einfach Volk. Wenn wir einfach ein bisschen kurz, ich mache kurz durch, es war für mich wirklich sehr interessant. Am Anfang der Woche, als Jesus im Tempel war, steht, das ganze Volk war dauernd um ihn und ließ sich keins seiner Worte entgehen. Offensichtlich sind sie von ihm begeistert. Kurz danach, dann lesen wir, wie er vor dem ganzen Volk warnte, vor den Schriftgesetzeslehrern. Und dass Jesus täglich dabei war, schon früh morgens kam das ganze Volk, um ihn im Tempel zu hören. Und dann ging es los mit den Priestern, die Jesus umbringen wollten. Aber das Problem war, sie wollten es heimlich tun, weil sie Angst vor dem Volk hatten. Und dann lesen wir haben letzte Woche gelesen, dass Pilatus, die hohen Priester, die anderen Mitglieder und das Volk zusammenrief. Das ist alles das gleiche Wort. Und die ganze Menge, alle schrien zugleich: hinweg mit diesem, gibt uns den Barabbas los. Also hier ist eine Kehrtwende, die unglaublich ist. Und dann hier an dieser Stelle haben wir auch eine große Menschenmenge. Das ist immer das gleiche Wort. Wer dabei ist, ist nicht gesagt. Er lässt es einfach frei. Er sagt, es sind einfach viele Leute. Und da waren Frauen, die geweint haben, die, steht hier, laut klagten. Das heißt wörtlich, sie haben sich an die Brust geschlagen. Vielleicht wie ein Gorilla oder so, weiß ich nicht. So ausdrückt, dass sie traurig sind. Denk mal darüber nach. Wenn du starke Schmerzen hast, wenn du leidest, wie aufmerksam bist du für andere Menschen? Ich weiß, ich bin eher so, ich denke nur an mich. Ich versuche, diese Schmerzen in den Griff zu kriegen. Aber Jesus, der auf dem Weg ist zu dem Tod, hält hier an und redet mit den Frauen. Und er sagt, im Grunde genommen, ihr sollt nicht um mich weinen, sondern ihr sollt durch um euch kommen. Er hat praktisch, seine Sorge war um die Frauen. Und ich sehe diese Worte, die Jesus hier sprach, die waren auf eine Prophezeiung, auf das Zukünftige, aber auch eine Warnung. Leute, passt auf, da kommt etwas Schlimmes. Gericht wird gefällt, weil sie Gottes Sohn abgelehnt haben. Gute Frage ist, wer auf diese Worte gehört hatte. Und dann kommt es ist sehr interessant, weil für mich ist es interessant, weil auch Lukas der einzige war, der diese Worte beschreibt. Denn der der einzige ist von den Evangelien, der die nächsten Worte beschreibt. Und das ist dann Verse 32 bis 34. Zusammen mit Jesus wurden zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Man muss sich das so ein bisschen vor Augen führen. Es ist brutal, schlimm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Soldaten gerade zimperlich waren. Vorsichtig, ja. Die hammern den Nägel rein. Er kommt, so dass er hängt. Und in dem Moment sagt der Vater, und die teilen die Kleider, versuchen mal Gewinn daraus zu machen. Und er sagt: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Seine Gedanken gehen auf diese Menschen und nicht sich selbst. Kaum zu glauben. Unfassbar eigentlich. Aber Aber es ist eigentlich auch genau das, was Jesus gesagt hat, oder? Wenn wir an die Bergpredigt denken. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Er hat es dort in dem Moment ausgelebt, was er gesagt hat. Er hat nicht nur geredet, er hat es auch gelebt. Auf dem Kreuz verlor er nicht den Blick für andere. Und da sind zwei andere Begegnungen oder Ereignisse am Kreuz, die mich wirklich imponieren. Die eine ist im Johannes und wird nur in Johannes gesagt. In Kapitel 19 von Johannes 25 bis 27. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria Magdalena. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesus zu sich und versorgte von da an für sie. Stell dir das vor. Da ist die Mutter, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach da steht und guckt. Ja, die ist wahrscheinlich außer sich. Also man kann sich nicht vorstellen. Und Jesus als ältester Sohn ist für sie verantwortlich. Er hat ja auch Brüder, Geschwister. Aber alles, was wir hören vor der Kreuzigung, ist, dass sie nicht an ihn glaubten, dass sie ihn für verrückt hielten, dass sie ihn mal abholen wollten und nach Hause bringen wollten. Und so weiß Jesus nicht, wie sie mit der Mutter umgehen. Und er will dafür sorgen, dass für sie gesorgt ist. Ja? Stell dir mal vor, er hängt am Kreuz. Wahnsinnige Schmerzen. Das, was wir nicht vorstellen können. Und er schaut auf seine Mutter und will für sie, dass für sie gesorgt wird. Boah. Kaum zu glauben, dass er immer noch Augen für andere hat, auch wenn es ihm wirklich so ans Leben geht, ans Eingemachte geht. Und dann zuletzt eine Stelle, die wir gehen zurück zu Lukas und eigentlich auch hier nur in Lukas zu finden ist. Eine längere Stelle, wo es um die zwei Verbrecher geht. Ist ja bekannt. Und weil es eine etwas längere Stelle, möchte ich auch bitten, dass das auch in Russisch gelesen wird und auch in Persisch gelesen wird. Okay? Lukas 23, Verse 35 bis 43. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihr Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann helf dir selbst doch. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf uns auch. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, Denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Russisch bitte. Oder ukrainisch, oder?
مردم ایستاده بودن و نگاه میکردن اما بزرگان اون با ریشخند میگفتن دیگران را نجات داد اگر مسیح و برگزیده خداست خود را نجات دهد حتی سربازان نیز عیسی را مسخره کردن نزدش رفتن و به او شراب ترشیده تعارف کردن و گفتن اگر پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده این نوشته نیز بالای سر او نصب شده بود این از پادشاه یهودیان یکی از مجرمانی که بر تیر آویخته شده بود با لحنی اهانت‌آمیز به عیسی گفت مگر تو مسیح نیستی پس خودت و ما را نجات بده دیگری آن مرد را سرزنش کرد و گفت آیا اصلا از خدا نمی‌ترسی بر تو و او یک حکم شده است حال آنکه حکم ما حقمان است زیرا ما سزای اعمال خود را می‌کنیم اما این مرد هیچ خطایی نکرده است سپس گفت ای عیسی وقتی به پادشاهی خود رسیدی مرا به یاد آورد عیسی به او گفت به راستی به تو میگویم امروز با من در بهشت خواهی بود
Man muss sich das vor Augen führen. Also diese Priester und führende Juden, sie hatten immer versucht, Jesus reinzulegen. Immer wieder versucht, ihm eine Falle zu stellen oder irgendwas und zogen immer den Kürzeren. Und jetzt können sie es richtig ihm heimzahlen. Und so sind sie nur am Spotten und ja, jetzt haben sie ihn, wo sie ihn haben wollen. Die sehen sich als Gewinner. Die Soldaten machen das auch. Die spotten auch. Ich glaube, die Soldaten hatten eh nichts für Juden übrig. Und die sehen nur, da hängt was von König der Juden und sagen, okay, ja, schön, schön, König, ja, nichts hängst du da. Ne? Und selbst ein Verbrecher da an einer Seite, der macht das Gleiche. Spottet Jesus auch, aber der andere regiert interessante direkt darauf und sagt, Moment mal, das ist nicht in Ordnung. Er hat irgendwie mitbekommen, wir wissen nicht wie, dass er schuldlos ist, dass er das gar nicht verdient hat. Vielleicht merkt er das einfach an der Art, wie er einfach das Ganze gemacht hat oder auf sich genommen hatte oder wissen wir nicht. Er weiß, er selbst hat es verdient. Der andere hat es verdient, aber Jesus nicht. Und dann kommt von ihm etwas, was man einfach sagen muss, das ist erstaunlich. Ein letzter Strohhalm greift er. Irgendwie hat er irgendeine Hoffnung, dass er sagen konnte, Jesus, bitte, denk an mich. hat in seinem Leben nichts, was das verdient hätte. Wo er gesagt hätte, ich habe es verdient, dass du an mich denkst. Er fleht Jesus an, weil er irgendwie gewusst hat, dieser Jesus ist gnädig. Und in dieser Stelle wirklich hat der letzte Strohhalm gehalten. Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute. Und ich muss sagen, da ist etwas wirklich ganz Ironisches in dieser Sache. Ja? Auf der einen Seite sind da die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und andere. Und die haben alles im Leben erreicht. Sie haben Anerkennung, Ansehen, eine gute Stellung, wahrscheinlich auch gut Geld. Die haben alles. Und auf der anderen Seite dieser Verbrecher am Kreuz, der nichts hat und auch das Einzige, was er hat, Leben, das verliert er gleich. Und doch, und das muss man merken, aus Gottes Sicht ist dieser Mann besser dran als diese ganzen Priester und so. Und das zeigt sich einfach in ihrem Umgang mit Jesus. Also all diese angenehmen Leute, sie sind am Fluchen und Spotten und was weiß ich. Und der Verbrecher ist der Einzige da, der von Jesus etwas haben möchte. In seiner Verzweiflung. Wichtig ist, vielleicht hat der Verbrecher erkannt, das, was uns alle nicht egal sein soll. Wir alle müssen eines Tages vor Gott stehen. Und die entscheidende Frage ist, stehen wir vor Gott mit Jesus oder alleine? Das ist entscheidend. Hier ist es schon wieder. Jesus in seinen schlimmen Schmerzen, in seiner schlimmsten Stunde, immer noch Augen für andere hat. Das ist kaum zu begreifen. Sogar für einen Verbrecher, der zu Recht seine Strafe bezahlt. Aber, also diese Geschichte ist so typisch für uns Menschen. Vor allem, wenn man die zwei Verbrecher betrachtet. Manche Menschen hören von Gott oder Jesus und wollen, dass Gott ihr Leben verändert zum Besseren. So wie dieser eine, der sagte, ja, steig runter vom Kreuz und hilf mir auch mal. Ich will auch mal runter vom Kreuz. Aber sonst wollen sie nichts von Jesus. Vielleicht kennen wir solche Menschen. Denn Jesus half ihm nicht und so hat er genauso gespottet wie die anderen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Menschen, die einfach keine Hoffnung haben, wenn sie nicht Jesus haben. Die eigentlich ihre einzige Hoffnung darin sehen, wie sie von Schuld und Sünde freikommen können, ist in diesem Mann, der am Kreuz hängt. Und auch sind es gerade die Menschen, die unten sind, wie diese Verbrecher, die bereit sind, auf Jesus zuzugehen. Persönlich habe ich mir überlegt, als ich diese Stelle gelesen habe. Ich möchte gern eines Tages mit diesem Mann reden. Ich will ihn fragen. Sag mal. Hat es sich gelohnt für dich, am Kreuz zu hängen? Waren all die Schmerzen es wert? Ich glaube, ich kenne seine Antwort. Ich glaube schon. Er sagte, ja, weil ich da Jesus kennengelernt habe. Und das hat mein Leben geändert. Für die Ewigkeit. Er dürfte miterleben, dort, was Jesus für uns getan hat. Was er getan hat. Und das wird auch am Ende mit kurzen Worten gesagt. Verse 45 und 46. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände, und mit diesen Worten starb er. Jeder Jude in der Gegend wusste, jeder, der da in Jerusalem wohnt, wusste, es gibt einen Vorhang zwischen im Tempel, zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, da wo Gott gegenwärtig sein soll. Jeder. Und die wusste, diese Trennung muss da sein, weil wir Menschen voller Sünde sind und nicht mit einem heiligen Gott zusammenleben können. Und diese Trennung war nur durch Jesus Christus zu beseitigen. Und so zerriss der Vorhang und der Weg zu Gott ist frei. Der Weg zu Gott ist frei. Und weil wir durch Jesus Christus diesen Weg beschreiten können, können wir vor seinen Thron treten, in voller Zuversicht, ohne Angst. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Sünde auf seine Gnade angewiesen. Dankbar für sein Geschenk. Für das Opferlamm Gottes, der unsere Sünde wegnahm. Hier am Schluss haben wir drei Fragen für euch. Erstens, Jesus hat Gott darum gebeten, all denen zu vergeben, die dafür verantwortlich waren, dass er dort hing. Wann ist es für dich schwer, anderen zu vergeben? Wie hat Jesus das geschafft? Zweitens, was muss der Räuber gewusst haben, um diese Bitte an Jesus zu richten? Was hat er kapiert? Und wie? Und drittens ist einfach, wie könnten sich seine Jünger gefühlt haben, als sie sahen, wie Jesus starb und seine Leiche vom Kreuz genommen wurde. Was ging in ihnen vor? Hier dürfen wir nicht einfach zur Auferstehung springen. Wir sind noch nicht da. Ja. Und ich möchte, dass wir heute Zeit nehmen und uns in Gruppen teilen und das besprechen. Diese Fragen beantworten. Ja? Ich glaube, wir können eine persische Gruppe machen. Ukrainisch, ein oder zwei, vielleicht zwei. Deutsch, Englisch auch. Teilt euch ein, besprecht diese Fragen. Überlegt, welche Gedanken ihr dazu habt. Okay? Wir nehmen uns mal so 10 Minuten und dann schauen wir, was bei rauskommt. Okay?